willkommen zu dem etwas anderen Gottesdienst. Wir sagen dem Gebetsgottesdienst. Mein Name ist Simon Meier und das ist Regula Meier, meine Frau. Der Gottesdienst steht im Zentrum des Wir. Wir sind eine Gruppe, wir sind eine Gemeinde, wir sind miteinander unterwegs. Und so vieles entscheiden wir und so vieles tun wir im Leben selber entscheiden und sagen, was stimmt für mich. Und gerade gestern im Marsch vom Leben ist es auch ein Statement, wenn man miteinander auf die Straße geht und sagt, ich bin fürs Leben. Es ist stark, wenn man miteinander ein Statement abgibt, auch in der Öffentlichkeit. Und der Gedanke vom Wir und darum auch der Kreis speziell, das ist so ein bisschen wirklich das Zeichen, dass wir miteinander unterwegs sind, ist heute mitten im Zentrum. Und jetzt da hinten hat es ein Bild. Ich erkläre das schnell, was dort drauf ist. Dort steht auch das Wir, hat aber links und rechts so zwei gravierende Einschnitte. Und links ist eigentlich die Narbe, wo wir sicher auch mit uns herumtragen, durchs Leben gegangen sind, mit anderen Menschen. Und die Narben sind nach wie vor vorhanden. Und die Narbe trägt auch Jesus in sich, wenn er für die Schuld von dieser Welt eingestanden ist. Er hat sein Blut gelassen, das ist auch dort getroffen. Die Frage ist immer, wer ist verantwortlich für das Blut, das schlussendlich geflossen ist. Das Wir wird heute ganz stark im Zentrum stehen. Das kommt dann auch einmal in die Mitte, ihr werdet es dann miterleben. Und ich werde ganz bewusst am Anfang jetzt starten mit dem Abendmahl. Jesus, ich danke dir, dass wir in dem Wir vor dir kommen dürfen, als Gemeinschaft, die dich auf dem Herzen trägt. Jesus, ich lade dich ein, in den Gottesdienst hineinzukommen, bei jedem Einzelnen jetzt zu sein. Du bist ganz ein persönlicher Gott.
Apostelgeschichte. Gemeint sein. Was ist gemeint? Letzte Woche hat Simon Meier ausgelegt, die erste Geschichte nach Pfingsten, das Pfingstereignis, der Heilige Geist kommt und löst etwas in den Menschen, die Jesus lieben aus. Er macht die Menschen spruchfähig. Er macht sie fähig, die Wahrheit über Jesus in dieser Welt weiterzugeben, verständlich zu machen, das hörbar zu machen für die Menschen drumherum. Menschen, die vorher nichts verstanden haben, die nur ein Kauderwelsch gehört haben, hören plötzlich kristallklar, was das mit dem Jesus auf sich hat. Der Geist befähigt, gehört zu werden. Und dann geht die Apostelgeschichte weiter. Und entsprechend dann passiert dann auch das, was da ausgelöst wird. Nämlich der Petrus geht aus dem Raum raus und fährt an zu reden. Es quält aus ihm raus. Und eben so, dass es die Menschen hören. Er hält die sogenannte Pfingstpredigt. Und die ist also praktisch ein ganzes Kapitel lang. Und wenn ich jetzt die würde lesen, dann könnte ich nicht mehr selber predigen. Sondern wegen dem mache ich den Tipp, den Simon Meier letzte Woche empfohlen hat, sich auf den letzten Satz zu konzentrieren. Und der letzte Satz von der Pfingstpredigt ist das Thema von heute Morgen. Das sind Verse vom Kapitel 2, Vers 36 und 37. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste betroffen. Wo bist du in diesem Text? Das ist ein Text mit zwei Fronten. Der Petrus, wo dir Wort sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt. Oder gehörst du zu denen, wo angesprochen ist? Bist du Ankläger oder Anklagte? Welche Position nimmst du ein? Deine Antwort ist entscheidend. Gemeint ist eine Gemeinschaft von Angeschuldigten. Gemeint ist eine Gemeinschaft von Menschen, wo Jesus mit ans Kreuz gebracht hat. Die Schuld verbindet uns alle miteinander. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und was ich nur als Ankläger und nur als Verkündiger sehe, von etwas, was ihm nicht persönlich durchs eigene Herz drungen ist, Eine andere Übersetzung sagt, es drang ihnen durchs Herz, was der Petrus da gesagt hat. Dort sind wir nicht gemeint. Dort sind wir irgendwelche religiösen Fanatiker. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gehörst du dazu? Ich möchte die Frage stellen, wie findest du das raus, ob du dort mitbeteiligt bist? Und für das müssen wir verstehen, was eine moderne Kreuzigung bedeutet. Es steht ja nie eine Kreuz rum. So Sachen sind nicht mehr erlaubt. Aber was heisst das? Oder wie sieht das aus, wenn wir uns an dem beteiligen, heute noch? Und das können wir. Ich möchte das zusammenfassen in der folgenden Haltung von unserem Herz und von unserem Leben. Es gibt jemand anders als Jesus, wo unser Messias ist. Messias sein bedeutet, eine andere Quelle, einen anderen Ort zu haben, wo ich Glück und Erfüllung davon erwarte. Jemand anders zu haben, die Haltung, dass jemand anders wie Jesus der ist oder die ist, wo mir mein Glück und meine Lebenserfüllung bringt. Auch die Juden, die damals vor dem Petrus gestanden sind, die sind ja nicht direkt beteiligt gewesen. Niemand von denen hat den Hammer in der Hand gehabt und hat den Nagel ins Kreuz geschlagen. Der Vorwurf hat also auch schon damals bei den Juden nicht wörtlich gestimmt, sondern ist auf einer anderen Ebene richtig gewesen. Und das war richtig, weil die Juden und Pharisäer, die vor Jesus gestanden sind, noch ein paar Tage früher, wo der Pilatus mit Jesus vor ihnen gestanden hat, nüchtern evaluiert haben und gemerkt haben, wenn der Jesus ans Kreuz geht, dann kann ich mir das leisten. Mein Lebenskonzept, meine Vorstellung, wie mein Leben aussehen soll, das, was ich brauche, um glücklich zu sein, um vorwärts zu kommen, die Regierung von meinem eigenen Leben, die funktioniert auch ohne Jesus. Die Pharisäer, die haben das vielleicht bewusst gesteuert, oder? Die haben gewusst, ich will die Macht behalten, wir wollen die Regierung behalten, wir wollen Kontrolle behalten über das Land, über das Volk. Und das schaffen wir ohne Jesus oder erst recht ohne Jesus. Der grosse Teil der Juden hat einfach mitgemacht, hat sich mitrissen lassen in den Satz kreuzige ihn, ist eingestiegen in das emotionale Getummel, das dort stattgefunden hat. Aber alle sind verbunden gewesen, irgendwie mit deren Überzeugung, wir können uns den Verlust von Jesus leisten. Wir haben etwas anderes. Wir haben eine andere Quelle von Glück und von Erfüllung. Wir schaffen das selber. Wow. Als wenn jemand ein bisschen mehr Bewegung braucht im Kids-Treff, findest du jetzt gegeben, bei den Lollipops. Von wem erwartest du dein Glück? Von wem erwartest du ein tolles Leben? Wenn das letztlich du selber bist, wo du das erwartest, dann bist du die eigene Messias und dann wirst du Jesus zur Kreuzigung freigeben. Die Dynamik von dieser Welt und Gesellschaft, wo wir drin leben, wird zur Folge haben, dass wir Jesus wegtun und abtun und auf die Seite legen. Und wenn er auf der Seite ist, dort wird er gekreuzigt. Er stirbt als Teil von unserem Leben. Wir opfern ihn, wie wir ihn nicht wirklich brauchen. Und die Haltung, der eigene Messias zu sein, sich selber zu erlösen, das ist unglaublich eine moderne Haltung. Das ist im Prinzip die Lebensphilosophie, die Grundhaltung, die in unserer Welt schon fast als heilig und gut angeschaut wird, so zu sein. Die ist so zusammengefasst. Es liegt an dir. Du bist deines Glückes Schmied. Mach, was du willst. Such deine Erfüllung und dein Glück. Und egal, welches Konzept du wählst, wenn das was, dann ist es gut. Du bist die Messias. Du bist der, der dir das Glück bringen muss. Es gibt tausend Wege, wie die Leute das suchen, wie die Antwort gefunden wird. Der eine findet sein Glück durch eine wunderbare Partnerin. Der andere sucht sein Glück zu bauen, indem er ein Haus hat und Familien und Kinder und einen Garten mit Tomaten drin. Der nächste versucht sein Glück zu finden in der Karriere und Erfolg im Geschäft oder in einem genialen Hobby oder indem er jedes Jahr einen 4000er erklettert oder indem er fliegen lernt oder Töff fahren oder Gummiboot fahren oder irgendetwas. Jeder sucht das selber und hat seinen eigenen Weg. Ich glaube, dass sogar viele heute hier drin sitzen, die vielleicht denken, ich finde und baue mein Glück durch eine christliche Gemeinschaft und durch eine Gemeinde. Ich lebe religiös. Ich komme jeden Sonntag und ich bin da und ich helfe mit und ich schaffe mit und ich schmiede mein Glück auf eine fromme, geistliche Art und Weise. Und niemand hat Mühe damit. Niemand von unseren Arbeitskollegen da draussen. Jeder wird sagen, hey, wenn du dein Glück in einer Freikirche findest, super für dich. Ich erlöse mich, ich finde mein Glück in der Schule, in der Karriere, im Geschäft, in der Beiz, wo auch immer. Wenn das für dich so ist, ist gut. Aber alles ist verbunden durch die gleiche Haltung. Ich mache das selber. Ich bin mein eigener Messias. Sind wir so? Sind wir so heute Morgen da, dass wir denken, die Gemeinde und Gemeinschaft, das ist mein Instrument, wie ich mir das Glück zusammenbaue. Das ist ein genialer Weg. Christliche Gemeinschaft ist fantastisch. Aber es kann genauso religiös sein, wie alle unsere Kollegen da draussen. Es kann genau das Gleiche sein. Wenn wir nicht verstanden haben, dass das, was der Petrus den Juden sagt damals, dass er das auch zu uns sagt. Du hast mit dieser Haltung Jesus geopfert und ans Kreuz gebracht. Was ist gemeint? Gemeint ist eine Gemeinschaft von Schuldigen. Das ist das, was uns verbindet miteinander. Also außer die, die eben so religiös ticken. Gemeinschaft ist die Gemeinschaft von Schuldigen. Von Menschen, die gecheckt haben, dass wir nicht besser sind wie die da draussen. Dass wir uns genauso an diesen Selbsterlösungstendenzen beteiligt haben. Dass wir genau gleich mitgemacht haben. Dass auch wir die Botschaft immer wieder hören müssen. Dass wir an den Punkt kommen, wo wir uns selber erlösen wollen und unser eigener Messias sein müssen. Auch wir sind Leute, die immer wieder merken, dass das unser Herz muss durchdringen. Dass wir es selber versucht haben und uns selber erlösen wollen. Unsere eigenen Messias spielen. Und ich glaube, niemand von uns kann sagen, dass uns das nicht passiert. So zu denken ist viel zu modern. Ist viel zu stark in dieser ganzen Welt und Kultur verbunden. Wir merken es ja, wie kritisch Menschen der Kirche gegenüber sind. Weil sie merken, auf diese Art kann ich mein Glück nicht schmieden mit so einer Kirche. Wir eben auch nicht. Und das ist gut, wenn wir das merken. Und dort, wo wir das merken, dass wir schuldig geworden sind, dort bekommt die Gemeinde einen wunderschönen Charakter. Was ist Gemeinde? Eine Gemeinde ist wegen dem, wegen dieser Haltung von eigener Schuld, etwas, das demütig ist und fröhlich gleichzeitig. Dort, wo wir uns als Schuldige sehen, dort werden wir demütig, weil wir merken, dass wir nicht besser sind, wie die Kollegen, die rauchen oder irgendwie ihr Leben auf eine andere Art und Weise zerstören oder gestalten auf eine Art, wo wir denken, ha, wir machen das besser. Wir haben einen besseren Erlösungsweg gefunden. Wir merken, wir sind verbunden mit ihnen. Wir sind genau gleich schuldig geworden. Und wir sind auf Augenhöhe mit den Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Wir sind alle schuldig, genau gleich. Genau gleich viel Seich haben wir gemacht, auch wenn es vielleicht nach außen frommer ausgesehen hat. Aber eine Lösung und eine anderen Messias als uns selber brauchen wir alle. Und so werden wir demütig. Und wenn eine Gruppe von demütigen Menschen zusammenkommt, dann entsteht auch etwas unglaublich Fröhliches. Weil wenn wir nicht mehr selber mühen, nicht einmal mehr auf religiösem Wert, Weg uns selber erlösen, dann können wir unglaublich fröhlich sein. Wenn wir merken, dass Jesus tatsächlich der Erlöser ist und nicht der Glaube, einen weiteren religiösen Weg uns selber zu erlösen. Wir sind fröhlich, weil Jesus uns erlöst, weil wir das nicht mehr selber machen, nicht mehr selber erfinden. Wir finden unser Glück in ihm und bei ihm. Dort, wo wir ihm nachfolgen. Und das sind manchmal schwierige Zeiten und manchmal gute Zeiten. Aber es spielt keine Rolle, weil nicht unsere Gestaltung wichtig ist, sondern das, wo Jesus uns durchführt. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Schuldigen. Und wir werden das jetzt ganz symbolisch und direkt zum Ausdruck bringen mit diesem Bild. Das ist nämlich noch nicht fertig. Das ist erst ein Rohprodukt. Schon ein recht schönes, finde ich, aber das werden wir jetzt miteinander fertig bauen. Und wir haben da etwas vorbereitet. Da vorne hat es einen Haufen Nägel und Hammer. Und wir wollen jetzt miteinander das Bild fertig nageln. Und wir machen das folgendermaßen. Ja, das ist noch schwer. Ja. Fritz, du siehst so nervös aus. Also das Ziel ist nicht erreicht, wenn der Nagel komplett eingeschlagen ist. Okay, das ist wirklich wichtig. Er soll nur ein Stückchen eingeschlagen werden. Aber wir wollen uns jetzt verbinden miteinander, als eine Gemeinschaft von Schuldigen. Und wir wollen das zum Ausdruck bringen mit diesem Bild. Und jeder, der das möchte und möchte bekennen, ich bin auch einer von diesen Schuldigen. Ich habe beigetragen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Nicht, weil ich das jetzt noch will, aber als ein Bekenntnis, dass ich das gemacht habe, mit der Haltung, wie ich gelebt habe. Du darfst jetzt in dem nächsten Teil vorkommen und darfst einen Nagel nehmen und darfst irgendwo in die Buchstaben reinhammern. Also auf das W, I oder R draufnageln. Etwa einen Zentimeter tief. Okay? Und uns ist durchaus bewusst, dass so ein Nagel und so etwas Hämmern, dass das einen rechten Lärm macht. Aber ich glaube, es tut uns gut, das Geräusch zu hören. Und ich möchte euch herausfordern, das Nagelgeräusch als eine Predigt zu verstehen. Jeder Hammerschlag, jedes Geräusch, das bringt etwas zum Ausdruck. Ja, ich bin das auch gesehen. Und ich habe dort meinen Beitrag geleistet dafür. Also loset dem Hämmern zu. Wir werden auch mit Musik den Einstieg in das Ganze, das auch noch einen Rahmen geben, wo wir können mitsingen und auch mit Wort das können zum Ausdruck bringen. Aber das Entscheidende in dieser Zeit ist das Geräusch von dem Nagel, wo jetzt entsteht. Also jeder, der das möchte, können wir doch führen und schlönt einen Nagel ein. Aufs Wir, genau.
Bevor wir aber ins Bett gehen, ist mir wie noch ein Aspekt für unser persönliches Herz wichtig geworden. Ich habe die Pfingstpredigt auch noch mal gelesen und etwas ist mir in dem aufgefallen. Und ich führe wieder Gedanken von dir noch ein bisschen weiter, einfach einen Schritt mehr. Und zwar ist mir das Wort Passivität so entgegengeschlagen, weil es steht eindeutig, die Römer haben ja Jesus ans Kreuz genagelt, nicht die Juden selber. Und mir ist dann nochmal ganz neu aufgegangen, dass die Juden und vor allem die nahe mit Jesus waren, eine Chance gehabt hätten, um noch aufzustehen und Worte zu ergreifen. Einer hat das gemacht, der Petrus, bei der Festnahme hat er da noch ein Ohr abgehackt von dem Soldat. Ein bisschen hitzig und Jesus hat ihn zurechtgewiesen. Und natürlich wissen wir alle, der Heilsplan sollte ja geschehen. Aber ich habe mir eigentlich das erste Mal überlegt, bei dieser Begebenheit, dass bei diesen Festivitäten immer zwei vorgestellt werden und einer wird freigelassen. Also der Barabbas und der Jesus ist präsentiert worden. Welchen wollt ihr frei haben? Und dort finde ich das so passiv, weil das sind die Jünger gewesen, das sind die Leute, die viel mit Jesus überlebt haben. Und keiner ist aufgestanden und gesagt, hey, das ist im Fall der, den wir letzten Sonntag gesungen haben. Das ist unser König. Oder das ist der, wo ich gesehen habe, dass ein Lahme plötzlich wieder laufen kann. Oder jemand, der einfach aufgestanden ist und gesagt hat, hey, das ist im Fall der, der meine Tochter auferweckt hat. Und niemand ist aufgestanden. Und das ist mir nochmal ganz bewusst worden, die Passivität von dem Volk. Und gestern war der Marsch vom Leben. Und ich beobachte so ein bisschen in uns hinein, zu dem Thema ein bisschen eine Passivität. Ich wollte aber das Thema extra ein bisschen grösser machen, also nicht nur das Thema Abtreibung, sondern einfach das Thema das Leben in unseren Händen. Und ich fange extra hinten an. Ich habe Leute gefragt oder Sachen erlebt in den letzten zwei Wochen, wo ich euch einfach ganz kurz etwas sagen will. Und ich bitte euch, dass ihr innerlich wie überlegt, wie passiv oder aktiv wäre ich jetzt in dieser Situation gewesen. Und ich versuche es so zu erzählen, es ist eigentlich fast ein bisschen ein Gebet an euer Herz. Die erste Situation letzte Woche, eine Frau von unserer Gemeinde ist gekommen und hat gesagt, mein Schwager will sich mit Exit das Leben nehmen. Und sie sind gegangen als Ehepaar und haben geredet mit dem Mann. Der hat Bauchspeichelkrebs. Also es ist eine schwierige Diagnose. Und sie sind aber gegangen und haben gesagt, hey, es ist eine Hoffnung mit Jesus. Wo wärst du in so einer Situation? Hättest du einfach gesagt, das ist seine Verantwortung, sein Leben. Oder wärst du hergestanden? Oder ich habe mir auch überlegt, wissen deine Eltern, dass das nie eine Option wäre, so aus dem Leben zu gehen? Hast du nicht das mal gesagt? Oder weiss dein Ehepartner, auch wenn er schwer krank werden will, hast du es mal gesagt? Ist das eine Option, um aus dem Leben zu gehen? Das ist so Situation 1. Situation 2. Mein Bruder hat das erste Kind, haben sie erwartet und dann haben sie Bericht bekommen, dass das behindert ist. Ich habe ihr diese Woche noch einmal angerufen, ob ich das erzählen darf. Und sie hat gesagt, ja sicher. Und an dem Tag, wo sie vom Arzt wieder Bericht gehabt, dass das Kind schwer behindert wird, die Diagnose war, dass das Mädchen wird nie laufen können, es wird nie reden können und es wird wirklich schwierig werden. Und mein Bruder hat mir angerufen und hat gesagt, du, jetzt hat meine Frau gesagt, sie braucht dich. Ich bin gegangen und dort geht es sehr um die Frage, plötzlich ist dein ganze Lebenskonzept als Frau durcheinander, weil du weißt, du wirst sicher nicht arbeiten können. Ferien und Alltag wird ganz anders aussehen. Du bist angewiesen auf ein soziales Netz, sonst kannst du so etwas gar nicht tragen. Aber sie haben sich durchgerungen, also es war nie zur Frage gewesen, aber sie haben noch mal ganz ein klares Ja gefunden, ja, das Kind, das gehört zu uns, Gott hat es uns geschenkt. Und Madeleine, die ist jetzt 12 oder 13, sie läuft, sie redet. Man merkt, sie ist ein bisschen besonders, sie hat viele epileptische Anfälle und geäussert dann auch. Es ist manchmal ein bisschen, man muss dann so ein bisschen Menschenfurcht überwinden, weil das dann mitten in der Öffentlichkeit ist. Aber ihr wisst, gerade so ein schwieriges Kind, das zähmt das Herz. Wo steht ihr, wenn ihr erfahrt, dass ein behindertes Kind irgendwo im Bauch ist, haben die Stellung genommen. Bei der Nachbarin, bei der Arbeitskollegin. Eine dritte Geschichte, die ist von einem sehr guten Buch. Ich kenne die nicht persönlich, aber ich finde sie grandios. Stellt euch vor, die Situation, eine Bibelschule und es kommt aus, dass bei einem Pärchen sie schwanger ist. Absolutes No-Go in einer Bibelschule. Die hätten nämlich, oder die haben unterschrieben, keine Beziehungen, kein Sex und so vor der Ehe. Die sind auch nicht geheiratet gewesen. Und jetzt fängt das schon im innersten Kreis an. Wenn das Bärli irgendwie so in einem Setting wäre von Scham und Tabu, dann hat vielleicht die junge Frau beschlossen, ich treibe das ab, dass das ja niemand merkt. Das hat sie nicht da, das hat sie gemacht. Also haben sie nicht gemacht. Sie ist zu der Schulleitung gegangen. Also die haben das einfach dann auch gewusst. Und dort ist wie nochmal der zweite Punkt. Kommt nachher so das Thema, ich zeige jetzt auf die, ihr schlimmen Bösen. Und das Grandiose finde ich, wie die dort reagiert haben. Erstens sind sie natürlich so ein bisschen seelsorgerisch auf die Frage gegangen, was ist da eigentlich falsch gelaufen, ganz zwischendrin. Und nachher haben sie, wie mit einem guten Bild gesagt, wer, wenn jetzt das Farbe wäre, wer mit dieser Farbe alles voll geworden? Und nachher zu denen geht er und entschuldigt euch. Und ich mir vorstellen, die sind in dieser Bibelschule so wie Hilfsleiter gewesen, also Vorbilder, oder? Und die hast du da und sie wird schwanger. Und so haben sie sich müssen um Vergebung beten bei der Schulleitung. Und sie sind nachher auch zum jüngeren Jahrgang gegangen, mit der Schulleitung im Rücken, und haben um Vergebung gebeten, dass sie eigentlich die Regeln nicht eingehalten haben. Und sie sind zu den Eltern gegangen, also es war ein grosser Weg überall, gehen aufputzen, wo sie Farbe verklebt haben. Und schlussendlich ist das eigentlich der stärkste Jahrgang geworden, weil sie getraut haben, zu dieser Schwäche zu stehen, eben eine Gemeinde von Schuldigen, und auch ihre Schwäche, wie das um Entschuldigung gebeten haben. Und das hat nachher, sind sie, obwohl sie versagt haben, als Leiter, als Vorbild, sind sie eigentlich zu dem grossen Vorbild geworden, weil sie in der Schwäche hergestanden sind und gesagt haben, jawohl, das ist passiert und es tut uns leid. Wo bist du in diesem Thema? Ich habe Tini langsam. Kein Sex vor der Ehe, all diese Sachen. Wie redest du mit deinen Töchtern oder Nachbarn oder Grosskind? Hast du mal deine Meinung gesagt? Wie du stehst? Was dir wichtig ist? Genau. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir kurz eine Stille nehmen und uns überlegen, einen Punkt, den du vielleicht jetzt entdeckt hast, wo du dich passiv verhaltest in diesen Themen, die ich so ein bisschen aufgezeigt habe. Wir sind einfach ganz still, einen Moment.